Wir sind in den, ja, man sagt, Feiertagen sozusagen. Wir gehen auf Ostern zu. In jeder Kultur gibt es große Events. Und auch damals, vor über 2000 Jahren, gab es in Jerusalem ein riesengroßes Fest. Da hat man das Passa gefeiert. Und da sind ganz viele Menschen aus einem ganzen Land in eine einzige Stadt gekommen und wollten dieses Fest feiern. Und wir müssen uns das vorstellen, das ist irgendwie größer als irgendeine Kirmes, die wir erleben, irgendein Jahrmarkt, was wir so kennen. Ich habe mal so nachgedacht, gibt es denn irgendwas in Deutschland, was Vergleichbares, wo eigentlich die ganze Stadt unterwegs ist? Die ganze Stadt ist draußen. Und mir ist da nicht wirklich was eingefallen, außer Fasnacht oder Fasching beziehungsweise Karneval in so einigen wenigen Städten, die es in Deutschland gibt. Ansonsten, was gibt es? Was gibt es, wo eine ganze Stadt mal so auf der Straße ist, wo auch noch Menschen von außerhalb kommen und dann gemeinsam feiern? Das ist uns ein wenig fremd, weil wir es nicht so kennen. Aber damals war es so. Alle, das ganze Land war in einer Stadt versammelt und dann gab es etwas Düsteres. Und zwar gab es da einen Mann, der hieß Jesus, und der wurde gefangen genommen. Und das Problem ist, dieses ganze Volk, vor allem die Oberschicht, war so aufgebracht, die war zornig und sie wollten ihn vor Gericht stellen. Es hat irgendwie vor ihr eigenen Gericht nicht so ganz funktioniert, weil sie merkten, wir können ihn nicht so hinrichten, wie wir es gerne wollten. Also gehen sie zu der nächsten Instanz. Und das ist der römische Statthalter, der damals da gewesen ist. Und da steigen wir ein, weil dort ist ein sehr interessantes Gespräch zwischen dem Statthalter, der heißt Pilatus, und Jesus. Und ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 18 die Verse 33 bis 38 einmal vor. Also wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mit aufschlagen und Johannes 18, 33 bis 38 mitlesen. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Das Prätorium ist sozusagen sein Hauptquartier in Jerusalem. Dort ist er und lässt Jesus hineinbringen. Und nun fragt er: Bist du der König der Juden? Bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das gesagt? Fragte Jesus zurück. Bin ich etwa ein Jude? Entgegnete Pilatus. Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Mein Königreich ist nicht von dieser Welt, antwortete Jesus. Wenn es so wäre, hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht in die Hände gefallen wäre. Aber jetzt ist mein Reich nicht von hier. Also bist du doch ein König? Sagte Pilatus. Du hast recht, erwiderte Jesus. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren. Ich bin in diese Welt gekommen, um für die Wahrheit einzustehen. Wenn es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Wahrheit, meint Pilatus, was ist das schon? Und dann geht es weiter, da lässt Pilatus dann Jesus nochmal vors Volk treten, ihn auspeitschen. Und am Ende, viele von uns wissen das, geht Jesus dann ans Kreuz. Aber nun sind wir in dieser Geschichte. Pilatus, der hat nun Jesus vor ihn und da ist jemand, da hat er gehört, der soll König sein. Der behauptet, er sei König. Und Pilatus weiß natürlich, wie ein König auszusehen hat. Und er sieht nun Jesus und will ihn ein bisschen abchecken, so im Sinne von, bist du wirklich ein König? Bist du der König der Juden? Und im weiteren Sinne könnte man auch sagen, bist du, wenn du König bist, eine Gefahr für das römische Reich? Aber er sieht Jesus an und denkt, der sieht nicht so richtig aus wie ein König. Irgendwie ist er anders. Und wenn wir mal so über König nachsinnen, was braucht denn ein König, um ein König zu sein? Es gibt drei Dinge, die mir so eingefallen sind, die sind grundlegend, um ein König zu sein. Das ist nicht irgendwie, man braucht viel Gold oder sowas, sondern es ist was anderes. Es ist erstens Land, es ist ein Volk beziehungsweise Menschen, die auf diesem Land leben, und es ist Macht. Diese drei sind so grundlegend, die braucht ein König. Er braucht ein Land, ein Gebiet, ein Territorium, worüber er herrschen kann und wo er sein Königreich aufbauen kann. Nun kann jeder sagen, der ein Grundstück hat von 200 Quadratmetern, er ist auch König, weil er Grundstück hat. Aber ein König braucht halt mehr. Er braucht auch Menschen. Er braucht ein Volk. Gut, der eine oder andere sagt, ich habe Kinder. Das ist nicht das Gleiche. Das ist kein Volk. Auf jeden Fall braucht er etwas. Er braucht Menschen. Er braucht Leute, die dieses Land bewirtschaften, die sich in diesem Land auch aufhalten. Und was diese Menschen gleich haben, ist eine Identität. Das kann durch Geschichte irgendwie begründet sein, das kann biologische Gründe haben oder irgendetwas anderes. Aber sie haben eine gleiche Identität, worauf sie sich berufen. Und dann braucht ein König noch Macht. Auf jeden Fall braucht er Macht, wenn er länger als einen Tag König sein möchte. Und das braucht er nach innen, in das Land hinein, und er muss auch Macht zeigen nach außen. Also nach innen, am besten ist es so, wenn das Volk ihn mag und sie loyal ihm gegenüber sind. Ansonsten kann man sagen, okay, er ist ein Diktator oder Despot, kann natürlich auch Macht ausüben, aber das ist dann eine destruktive Macht. Konstruktiv, man steht für das Volk ein und das Volk steht einem loyal gegenüber. Und nach außen muss man natürlich auch irgendwie Macht zeigen. Man muss Militär haben, damit man Grenzen schützen kann, damit man auch sich vor Feinden verteidigen kann. Man muss diese Grenzen sichern, die dieses Land hat. Diese drei Dinge sind so grundlegend für einen König. Und wer das nicht hat, der ist nicht wirklich König. Also ein König braucht Land, Volk und Macht. Wenn wir über Könige und Königreiche dann noch weiter nachdenken, so in unserer westlichen Kultur, können wir jetzt auch nochmal nachfragen, wollen wir überhaupt jemanden als König bezeichnen? Wir leben ja eigentlich in einer antimonarchischen Kultur, könnte man sagen. Wir tolerieren vielleicht gerade noch mal so eine parlamentarische Monarchie, so wie in Großbritannien und in anderen Ländern das so der Fall ist. Aber wir verabscheuen das letztendlich, dass es eine absolute Instanz gibt, die auf eine einzelne Person konzentriert ist. Davon haben wir uns frei gemacht in unserer Gesellschaft. Weil wir es erlebt haben, dass diese Macht missbraucht worden ist. Weil wir schlechte Erfahrungen in unserer Geschichte gemacht haben mit Menschen, die das so ausgenutzt haben, dass das nicht gut gewesen ist. Und da haben wir uns halt von Monarchien und imperialer oder diktatorischen Herrschaften haben wir uns freigemacht. Und es gibt Menschen, die haben ein Problem mit Gott als König. Die haben ein Problem mit Jesus als König, weil es ja eine absolute und souveräne Autorität dann darstellt. Und davon haben wir uns gesellschaftlich freigemacht. Das gibt es nicht. Wir hier in der Kirche, damit haben wir kein Problem, wenn wir Jesus als König bezeichnen. Denken wir mal an die Leute da draußen, vor der Kirchentür, die haben damit Probleme. Wenn wir rausgehen, Jesus ist der König, die haben damit Probleme. Und da müssen wir sagen, was ist das denn für ein König? Ist das so einer, der auch die Macht ausübt, so wie wir es in unserer Geschichte kennen? Ist das jemand, der so ja, mit dem Daumen so so runterdrückt und einen erdrückt, ein bisschen zerquetscht wie eine kleine Ameise. Nee, Jesus müssen wir als einen anderen König darstellen. Anders als so weltliche Herrscher, die es vorher gegeben hat. Nicht so dieses Top-Down-Prinzip, sondern anders. Er ist ein anderer König. Und sein Reich unterscheidet sich auch von diesen weltlichen Reichen. Und jetzt ist Pilatus vor diesem Jesus und er ist stutzig. Das soll ein König sein? Jesus hat kein Gebiet, er hat keine Landesgrenzen irgendwie, wo man sagen kann, da kann man das orten. Das ist sein Reich. Nicht im Sinne von so, hier ist so eine Grenze, jetzt bin ich im Reich und jetzt bin ich aus dem Reich raus und ich kann wieder über die Grenze gehen und jetzt bin ich wieder drin. So einfach ist das nicht. Und Pilatus sieht dieses Reich nicht. Und hat er ein Volk? Dieses Volk da, die Juden, die Israeliten, ja, die gab es schon vorher. Und die haben ja gerade einen anderen König, den Herodes, der ist doch auch da. Also was ist das da für ein König? Ja gut, er hat ein paar Anhänger, aber die gehören ja zum Volk, das ist kein eigenes Volk. Die wandern so mit ihm herum. Und dann, wie sieht es aus mit Macht? Irgendwie ja, übt er irgendwo Macht aus, die man, so politische Macht, sieht man das? Führt er irgendein Militär an? Hat er da irgendwelche politischen Entscheidungen getroffen? Nee. Und dieses Reich, sagt Jesus selber, das ist nicht von dieser Welt. Du kannst es so nicht sehen. Und Jesus dreht den Spieß um. Denn im Reich Gottes steht unsere Welt mehr oder weniger auf den Kopf. Nicht von oben wird Macht ausgeübt, sondern von unten wird dem Menschen gedient. Und dann kann man sich ja fragen, wo erleben wir das? Und da gibt Jesus in den Evangelien immer wieder Beispiele, wo Reich Gottes schon mitten unter uns ist. Wo Reich Gottes bei uns ist. Und das ist da, nämlich da, wo Menschen in Liebe begegnen und wo Jesus Menschen in Liebe begegnet. Dort, wo Menschen unterstützt werden, wo geholfen wird, wo Menschen heil werden, geheilt werden oder wo sie befreit werden von irgendwelchen Zwängen und Bindungen, die sie eingenommen haben. Modern könnte man das vielleicht ausdrücken, da, wo wirklich positiver Einfluss auf andere Menschen ausgeübt wird, wo Menschen dann frei werden. Da ist Reich Gottes. Und Jesus ist dieser dienende König. Und er nimmt diesen positiven Einfluss auf uns. Nun kann man sagen, ja, wenn das schon bei uns ist, warum denn nicht ganz, Jesus? Warum nicht gleich alle Probleme lösen auf dieser Welt? Mach doch das mal, Jesus. Jesus, komm und bekämpfe doch mal so diese soziale Ungerechtigkeit und löse all diese politischen Probleme. Begegne doch mal diesem Hunger auf dieser Welt und beende das ganze Leid, was in dieser Welt herrscht. Und wenn wir diese Fragen oder diese Aufforderung an Jesus stellen, dann haben wir etwas nicht verstanden. Und zwar haben wir Jesu Dienst nicht verstanden, warum er eigentlich auf diese Welt gekommen ist. Ja, das ist schon Teil Reich Gottes auf dieser Welt und wir erleben es. Aber wenn Jesus das alles nur jetzt so einmal mal wegmachen würde, dann wäre das nur aus seiner Sicht, aus Gottes Sicht, eine oberflächliche Problemlösung. Könnten wir uns gar nicht vorstellen, ne? Also, das ist jetzt auch ein bisschen komisch so zu sagen, ne? Den Hunger dieser Welt zu bekämpfen, ist eine oberflächliche Problemlösung in Gottes Augen. Das ist sehr seltsam, das auszusprechen. Aber Jesus greift die Wurzel dessen nämlich an. Und er sagt, ich ermögliche etwas anderes, dass das überhaupt nicht mehr passieren wird. Sein Leidensweg dient dazu, dass der Weg zu Gott neu eröffnet wird. Und das ist die Wurzel. Wenn dieser Weg nämlich verschlossen ist, bleibt es letztendlich nur so. Dann kann Jesus vielleicht auch einmal mal ganz kurz so machen. Im nächsten Augenblick ist es aber wieder anders. Weil wir so in Sünde verstrickt sind, dass wir gar nicht anders können, als dass wir anderen Menschen auch Leid zufügen. Selbst wenn wir es nicht wollen, wir tun es. Und diese Welt ist so in Sünde verstrickt, wir kommen da gar nicht alleine raus. Selbst wenn du dir ein T-Shirt kaufst, leidet ein anderer Mensch auf der anderen Welt, auf der anderen Seite der Welt. Wenn du dir was zu essen kaufst oder einen Kaffee mit dir machst, kriegt ein anderer auf dieser Welt dafür nur ein paar Cent und kann gerade mal so sein Tageseinkommen oder seine Tagesration davon kaufen. So sehr ist diese Welt in Sünde verstrickt, dass wir da nicht rauskommen. Egal was wir machen, egal wie gut wir es meinen, wir kommen da nicht raus. Irgendein Mensch leidet immer. Und Jesus bietet diese Möglichkeit, da rauszukommen. Und zwar ganz und gar bei Gott zu sein. Dort, wo es kein Leid mehr gibt. Dort, wo vollkommene Liebe herrscht. Dort, wo alles vollkommen ist. Und Jesus hat es angekündigt. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, wie auch ein König sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben. Er gibt sein Leben als Lösegeld für viele, also für uns. Damit wir zu Gott kommen können. Also Jesus löst die Ursache aller Probleme. Und er stellt die Beziehung zu Gott wieder her, die vorher kaputt gewesen ist. Und das ist halt die Wahrheit. Alle Menschen sind vor Gott schuldig und können aus eigener Leistung vor Gott nicht gerecht werden und auch nicht vor Gott treten und zu Gott kommen. Wir bleiben in Sünde verstrickt. Und deswegen ist Jesus in die Welt gekommen. Er ist geboren. Und er steht nun für diese Wahrheit auch ein. Jesus ist dieser dienende König der Wahrheit. Und was sind die Merkmale von Wahrheit? Also Wahrheit muss natürlich irgendwie wahrhaftig sein. Das heißt, sie ist aufrichtig, sie ist zuverlässig, sie ist beständig, tragfähig und sie ist treu. Wahrheit ist befreiend. Und das sind auch die Merkmale von Jesus. Wir erleben das schon stückweise hier auf der Welt. Das ist sein Reich, das sich hier manifestiert. Und irgendwann kommt er wieder und sein Reich entfaltet sich in ganzer Fülle. Und deswegen kann Jesus auch an anderer Stelle im Johannesevangelium sagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg zu Gott, das ist die Wahrheit. Und wenn wir so weiter über Wahrheit nachdenken, fällt mir auf, Wahrheit ist Jesus selbst. Wahrheit in Person. Wahrheit ist nicht in erster Linie so ein Sachverhalt, der irgendwie beweisbar ist. Oder eine Tatsache, ein Thema oder irgendwelche Lehrsätze. Jesus ist der Gott der Wahrheit, auf den Verlass ist, der treu ist. Und jeder, der in der Wahrheit sein möchte, baut auf und pflegt die Beziehung zu Jesus Christus. Und da ist jetzt für uns so die Frage, wie gehe ich, wie gehen wir, wie gehst du mit der Wahrheit Jesu Christi um? Nehme ich die Wahrheit oder nehme ich Jesus an oder weiche ich ihm lieber aus? Pilatus ist so ein Typ, der versucht gerade in dieser Geschichte, wo er Jesus verhört, alles daran zu tun, keine klare Stellung zu Jesus zu beziehen. Er versucht, alle Entscheidungen abzuwälzen. Er möchte nichts mit Jesus zu tun haben an sich. Er versucht, die Verantwortung auf andere abzuschieben. Die Juden kommen und dann sagt er, verurteilt ihn doch nach eurem Gesetz. Was soll ich mit ihm tun? Dann kommt er da nicht drum rum und dann versucht er sich da irgendwie daraus zu winden. Er versucht einen Vorwand oder er sucht einen Vorwand, um Jesus freizulassen. Und dann gibt es da diese Geschichte, dass es da ein Ritual gibt oder eine Tradition. Ein Gefangener wird zu diesem Passafest immer freigelassen. Und dann stellt er die Wahl vor Barnabas, man könnte sagen, ein Terrorist, einer, der Anschläge verübt hat und ein Mörder, und Jesus. Er versucht irgendwie, Jesus loszuwerden. Und auch hier kommt er nicht los von Jesus. Dann versucht er, einen Kompromiss zu schließen, indem er Jesus nur auspeitschen lässt, ihn gar nicht töten lässt. Und auch das funktioniert irgendwie nicht. Da stellt er ihn wieder vor die Menge und die wollen ihn trotzdem sterben sehen. Und dann appelliert er noch so an seine Ankläger, an das Mitleid, seht ihn doch mal an, diesen Menschen. Pilatus versucht, die Entscheidung abzuwälzen. Er windet sich daraus. Er will keine eindeutige Stellung bezüglich Jesus einnehmen. Und die Frage für uns bleibt trotzdem. Glauben wir, dass Jesus König ist? König der Wahrheit. Glaubst du an diese Wahrheit? Glaubst du an Jesus? Kannst du eine eindeutige Antwort darauf geben? Oder weichst du der lieber aus? Noch kann ich mich nicht entscheiden. Es ist noch nicht dran. Irgendwie glaube ich ja schon an einen Gott, aber. Jesus stellt uns diese Frage, auch heute. Glaubst du, dass ich dein König bin? Dein dienender König, der dich zu Gott bringen möchte? Glaubst du, dass ich der König der Wahrheit bin? Diese Frage stellt er uns auch heute. Er ermöglicht den Weg zu Gott. Er ermöglicht dir, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und nun ist die Frage, wie antwortest du? Amen. Lieber Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass du diesen Weg ans Kreuz gegangen bist. Und wir möchten dich bitten, dass wir immer mehr mit unserem Verstand und auch mit unserem Herzen verstehen, was du da eigentlich für uns getan hast. Und dass du die Probleme dieser Welt damit gelöst hast. Dass du uns von Sünde befreit hast und wir nun zu dir in dein Reich eintreten können. Und wir möchten dich bitten, dass wir dort eine Antwort für uns finden können, das zu bejahen, wenn du fragst, glaubst du an mich? Glaubst du, dass ich der König der Wahrheit bin, der mit seinem Tod dir gedient hat? Dann lass uns da die richtigen Worte finden und das nicht aufschieben oder irgendwie rauswinden, in eine Zukunft irgendwie abwälzen, wo wir sagen, diese Frage beantworte ich später. Sei beharrlich bei uns und ja, fordere uns da wirklich immer wieder heraus, diese Frage zu beantworten, die wir auch immer wieder als Christen neu beantworten müssen. Und ich möchte dich bitten für diese Welt, dass sie dich erkennt als derjenige, der du bist und was du für diese Welt getan hast. Und lass uns als Gemeinde da einen Beitrag ja, dazu leisten, dass dein Name in dieser Welt groß gemacht wird und dass dein Name in dieser Welt verkündet wird und dass Menschen, weil sie von dir hören, auch anfangen zu glauben. So segne uns hier als Gemeinde und jeden Einzelnen in den Beziehungen, in denen er ist, und dass er dort auch von dir berichten kann, sodass Menschen mit deiner Wahrheit konfrontiert werden. Amen.